Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich arbeite beim Standard in Wien und der Tobias Ruf, der arbeitet bei Chiemgau 24 und ist auch wieder da. Servus Tobias.
Hallo, servus.
Das letzte Wochenende, wir nehmen am Montag am Vormittag auf, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, weil wir jetzt diese ganzen Slaloms, die jetzt noch stattfinden, nicht dabei haben und ich bin mir sicher, wir sagen den einen oder anderen Satz, der dann sehr komisch klingen wird nach den zwei Slaloms, weil es dann schon zwei österreichische Siege geben wird und so weiter. Schauen wir mal, aber die sind jetzt auf jeden Fall nicht da dabei. Was wir gesehen haben am Wochenende ist, dass dieser Skirennsport ein verdammt gefährlicher ist. Tobias, wir haben schlimme Stürze gesehen in Val d'Isère bei den Frauen. Ganz zu Beginn hat es die Nicole Schmidhofer erwischt und die hat dann eigentlich so eine Sturzserie ausgelöst, also nicht sie selbst, aber sie hat es eben da als allererstes ins Netz geschmissen. Man hat sich wirklich kurz Sorgen machen müssen, dass ihr was ganz, ganz Tragisches passiert ist. Es ist jetzt ihr Knie kaputt, muss man sagen, Kreuzbandriss, Seitenbandriss. Aber das Gute war, dass sie dabei Bewusstsein war. Man hat sie ja gar nicht gesehen. Sie ist da zwischen diesen zwei Fangnetzen eingeklemmt gewesen. Sie ist über das erste Netz durch oder drüber geflogen. Also ihre Saison ist auf jeden Fall vorbei. Tobias, du hast mir auf WhatsApp geschrieben am Freitag, wo dieses Rennen stattgefunden hat, ja, brecht's doch dieses Rennen ab. Jetzt sieht man, jetzt haben wir Montag. Ist das noch immer deine Meinung? Hätte man dieses Rennen abbrechen müssen?
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber es hätte irgendwas passieren müssen. Diese Stelle, an der es unter anderem Nicole Schmidhofer so böse erwischt hat, die war auch schon im Training das Problem. Da hat es unter anderem die Kira Weidle aus Deutschland, über die wir nachher noch sprechen, erwischt. Und man hat sie ja auch entschärft dann, ja, zum nächsten Rennen hin. Also ich frage mich, warum geht man so ein Risiko ein? Warum setzt man die Athletinnen so einem Risiko aus? Okay, wir reden vom alpinen Skisport, wir reden von Abfahrt, wir reden von Super-G. Da fährt ein Risiko immer mit. Das macht ja auch irgendwie den Reiz aus. Aber wenn ich eine Stelle sehe, die so offensichtlich, so gefährlich ist, muss ich so flexibel sein, auch während eines Rennens einzugreifen. Und du hast es ja schon gesagt, was hätte denn da alles passieren können? Das war ja wirklich lebensgefährlich. Und da ist für mich eine Grenze überschritten. Und dann muss man auch flexibel sein und da eingreifen und agieren. Ob ein Abbruch dann tatsächlich des Rätsels Lösung ist, weiß ich nicht. Aber ja, man konnte ja entschärfen. Also eigentlich wurde der Fehler schon vor dem Start gemacht. Ja, klar, das aus der Beobachterperspektive sagt sich sowas immer leichter im Vergleich jetzt zu dem, wenn du wirklich in der Verantwortung bist und da handeln und agieren musst. Ja, aber das war nicht gut und das geht immer zu Lasten der Athletinnen und ja, für die Schmiede ist das eine Vollkatastrophe jetzt, aber es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können und es sind so viele dann auch noch an derselben Stelle auch gestürzt und da hätte es Debakel werden können. Und deswegen, ja, also hätte man an der Stelle gesagt, so Leute, die Strecke ist nicht sicher genug an dieser Stelle mit den Schlägen, mit der schlechten Sicht. Das haben sich ja selbst die Athletinnen jetzt, eine Corinne Sutter, die durchgekommen ist, ja, und dieses Rennen sogar gewonnen hat, selbst die hat gesagt, so boah, sie hat da eigentlich nichts gesehen. Und ja, warum nicht einfach mal mutig sein und sagen, es ist zu gefährlich? Feierabend. Okay, dann, ich war jetzt hin und her gerissen, aber jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke und meinen eigenen Worten zuhöre, sage ich, ja, geht's an so einem Punkt hin und sagt, es ist zu gefährlich? Nach dem zweiten, dritten Punkt, als da wieder dann an der gleichen Stelle sowas passiert, dann muss man aufhören. Dass man nach dem ersten Sturz, okay, nicht sofort sagt, ja, jetzt brech mal ab, dann kannst du wahrscheinlich kein Skirennen mehr durchbringen. Aber wenn sowas so offensichtlich ist und eine Stelle so prägend ist, dann sage ich, hey, Feierabend. Weil wir reden ja auch davon, dass es arrivierte, erfahrene, die Besten der Welt dort am Anfang erwischt hat. Und ich hatte dir auch mit Sorge geschrieben auf den Hinblick darauf, dass die höheren Startnummern, dass da halt Unerfahrenere kommen, ja, die vielleicht, die natürlich sich auch beweisen wollen und da alles reinhauen und alles riskieren, um nach vorne zu kommen. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt auch in dem Winter, an dem extrem wenige ein reguläres Speedtraining durchziehen konnten. Also es kommen viele mit wahnsinnig viel Riesenslalom-Trainings, aber diese langen, kräftezehrenden Abfahrten, die waren ja kaum zu fahren in diesem Corona, in dieser Corona-Vorbereitung. Und das ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Also da wünsche ich mir mehr Mut. Kalender hin oder her, dass es alles eng getaktet ist, wissen wir, aber sorry, wenn dir da reihenweise die Leute wegbrechen, nein. Also ja, Abbruch.
Ja, es wurden ein bisschen Erinnerungen wach an zum Beispiel, ich kann Kitzbühel-Abfahrt natürlich, wo es da zum Beispiel Reichelt, Zwindal an derselben Stelle erwischt hat. In Garmisch war es ja mal ganz arg, wo es wirklich mehrere in einer Abfahrt bei den Männern erwischt hat. Es fehlt halt dem Ski Alpin so ein bisschen ein Mechanismus. Man kann jetzt nicht den Kurs versetzen natürlich. Ja, beim Skispringen kannst du hergehen und sagen, ja, wir verkürzen jetzt, kompensieren das mit Punkten. Da fehlt ein Instrument beim Ski Alpin. Was jetzt natürlich, ich nehme jetzt bewusst die Gegenposition zu dir ein und sage, es gibt ja zwei Trainings. Man muss immer das zumindest einmal im Renntempo gefahren sein, damit man überhaupt das Rennen austrägt. Das ist sozusagen der eine Sicherheitsaspekt. Das andere ist, sie haben es dann für das zweite Rennen umgesetzt. Du kannst natürlich jetzt dieses Tor nicht versetzen, weil dann natürlich der Kurs ein anderer ist. Dann fahren die ja was anderes als die früheren Startnummern. Was ich mich aber sehr wohl erinnern kann, ist, dass zum Beispiel bei Speedrennen bei den Frauen in Garmisch zum Beispiel schon Sprünge abgetragen wurden während eines Rennens noch. Ja, die haben gemerkt, der geht zu weit und haben angefangen, da wirklich baulich was zu tun. Vielleicht hätte man das, diese Passage, vielleicht kann ich es noch kurz zusammenfassen, dem geht eine Kompression davor. Bei den Männern, die hat es da nicht so arg ausgehoben. Ich finde, die Frauen sind da doch mehr abgehoben bei diesem kurzen Schnapper davor. Aus der Kompression heraus, das war ein kleiner Sprung, da hat es viele verrissen, weil man auch Richtung machen muss, unmittelbar nach dem Sprung. Und dann haben sie alle einen Stress gekriegt, dann war es schlagig dort bei dieser Passage, bei dieser Rechtskurve. Es wurde natürlich auch immer ruppiger im Verlauf des Rennens. Und dann ist das eben passiert. Da waren Verschneider dabei, da waren Fahrfehler dabei, aber wie du gesagt hast, da hat es die Schmidhofer erwischt, hat es auch Federica Brignone erwischt, Joanna Hehlen, glaube ich, war auch dabei. Also das sind Top-Rennläuferinnen, die es dort erwischt hat. Schwierig. Was Alexander Meisnitzer noch im ORF gemeint hat, ist, dass man da eigentlich noch unbedingt nachfärben hätte sollen, dass man da wirklich zumindest von der Sicht her, weil du gesagt hast, Corinne Sutter hat gemeint, die hat das so schlecht gesehen, dass man da, das hat sie nicht verstanden, dass man da noch nachträgt und dass man da ein bisschen für eine bessere Sicht sorgt. Sie meint, das hätte vielleicht ein bisschen geholfen und das hat sie da noch vermisst, dass man das vielleicht noch macht, aber sonst ist natürlich, ja, wie gesagt, schwer. Eigentlich war ja Sonnenschein, ja, dann war das vielleicht sogar auch wieder das Problem, Schatten-Lichtwechsel genau in dieser Passage, aber eigentlich hätten die Bedingungen ja gar nicht besser sein können, aber trotzdem hat es dort so viele erwischt.
Ganz genau, und dann, wie du es auch schon sagst, muss man vielleicht perspektivisch sich über einen Mechanismus Gedanken zu machen, dass man eine Strecke anpassen kann und dass man, wenn man sieht, dass sich die Zeiten dadurch exorbitant verändern, dass man dann eine Art Kompensationsregel einführt. Ich würde jetzt nicht über Zeiten sprechen, sondern ich würde ganz am Ende das Ding wirklich arithmetisch durchlaufen lassen und wenn man sieht, dass die Veränderungen einfach zu groß waren, dass man dann in Sachen Weltcup-Punkten zum Beispiel sich irgendeine Kompensation da einfallen lässt. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, das kommt Gott sei Dank nicht häufig vor, aber es ist ein Fall, den man tatsächlich prüfen muss und da sitzen so viele schlaue Köpfe dahinter, da steckt so viel Geld drin und man hat es ja, weil du Skispringen ja auch ansprichst, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, da hat man sich wahnsinnig viele Mechanismen einfallen lassen, um diesen Sport, der vom Wind und Wetter oft sehr geprägt ist, ob es jetzt die Windkompensation ist, ob es eine Trainer-Decision ist, ja, der dann entscheiden kann, ich ziehe meinen Athleten freiwillig eine Luke runter, der muss dann aber eine gewisse Anzahl an Metern erreichen, damit ich überhaupt auf meine normale Punktzahl kommen kann. Also da lässt man sich was einfallen und da wünsche ich mir mehr Flexibilität, weil es geht, nochmal, es geht um die Gesundheit. So. Und was nützt uns das? Jetzt stell dir vor, die anderen, die da abgeflogen sind, stell dir vor, eine Brignone, eine Hellen, wäre Ähnliches passiert wie der Schmiedhofer, ja, da machst du natürlich auch ein bisschen deinen eigenen Sport kaputt, weil du innerhalb von einer Viertelstunde drei deiner mit der besten Läuferinnen verlierst. Ja. Und deswegen, ja, können wir, glaube ich, an der Stelle beschließen, aber ich glaube, wir beide sind uns auch einig, dass man sich da an solchen Beispielen jetzt auch mal zusammensetzen muss. Klar, sowas passiert nicht von heute auf morgen, aber es wird sehr viel über die Sportart diskutiert und es gibt so viele Treffen der Verantwortlichen und dass man da vielleicht mal irgendwas ins Spiel bringt und dann Dinge auch ja einfach verbessern kann und besser machen kann.
Mhm. Dieser Sport ist verdammt gefährlich, das haben wir wieder gesehen. Auch bei den Männern hat es einen erwischt im Training. Den Sturz habe ich gesehen von Sam Duprat, ein US-Amerikaner, der hat sich beide Unterschenkel gebrochen. Also es war ein furchtbarer Sturz auch und der Kerl ist dort dann gelegen und hat gleich den Arzt, der da gekommen ist, gefragt, wie seine Beine ausschauen. Also er hat sich nicht getraut hinzuschauen, aber der hat das so abgeklärt und sortiert gefragt, der war voll bei sich und hat den, das hat man gehört auf den Mikrofonen, es war furchtbar und ja, der ist also auch schwer verletzt hier davon gekommen. Der Sport ist und bleibt gefährlich. Kommen wir zum Sportlichen. Sprechen wir über diese Rennen in Val d'Isère nach diesen ganzen Stürzen. Es hat gewonnen die erste Abfahrt Corinne Sutter, die war zwei Nummern vor Nicole Schmiedhofer unterwegs. Das heißt, die hat davon sozusagen, war noch nicht beeinflusst von dieser langen Rennpause und hat dieses Rennen gewonnen mit einer extrem konstanten Fahrt. Sie hat einfach auch in jedem Teilabschnitt hier Top-Zeiten hingelegt und zeigt wieder, dass sie diese gute Form aus dem vergangenen Jahr, wo sie ja beide Speedkugeln gewonnen hat, mitgenommen hat. Sie hat gewonnen das erste Rennen vor Sophia Gotcha und dritte ist Breezy Johnson, die US-Amerikanerin geworden. Und ich fasse es vielleicht gleich zusammen, das zweite Rennen, die zweite Abfahrt, wo dann eben diese Stelle entschärft wurde, diese Sturzstelle, dort hat Sophia Gotcha den Spieß sozusagen umgedreht und hat sich den Sieg geholt vor Corinne Sutter, also 1 und 2 genau umgedreht und auf Platz 3 erneut Breezy Johnson, die hat ihr Resultat bestätigt und das ist jetzt auch schon auffällig, dass wir haben ja diese Doppelungen, diese Doppelrennen öfter und dass diese Ergebnisse natürlich auch sehr oft sehr ähnlich ausschauen. Aber ja, sehr interessant und sehr spannend und auch vor allem, dass dieses US-Team so stark ist, das haben wir dann auch bei den Männern gesehen, die sind vor allem im Speed-Bereich sehr stark unterwegs. Aber Corinne Sutter, wie gesagt, hat da ja schon mal wieder ihre Vormachtstellung unter Beweis gestellt und ja, ist sicher eine große Kandidatin wieder in diesem Jahr für diese Speedkugel.
Genau, bevor wir gleich genauer zu den Schweizerinnen kommen, das US-Team, ich habe es dir auch geschrieben, Lukas, die haben natürlich den Vorteil gehabt, dass sie im Speed-Bereich eigentlich regulär trainieren konnten. So, während viele Teams aus Europa einfach Mangel an Gletscher, ja, und an Ausreisemöglichkeiten da nicht regulär ihre Trainings durchziehen konnten, sind die Amerikaner und Amerikanerinnen zu Hause geblieben. Sie haben diese langen Strecken und Passagen und konnten entsprechend auch diese volle Distanz fahren. So, und Breezy Johnson hat das Vollgas genutzt. Ja, zwei dritte Plätze, damit war natürlich nicht zu rechnen. Und ja, sie haben diesen Vorteil, der so ein bisschen, ja, natürlich irgendwie unfreiwillig kam, aber sie haben das Beste draus gemacht und da sieht man schon auch, sind Ansätze da, was so eine Vorbereitung für eine Bedeutung hat. Wenn man monatelang nie an sein wirkliches Belastungslimit kommen kann oder nur ganz, ganz selten, was das für ein Vergleich ist, wenn du das regulär und regelmäßig tun kannst. Ja, und dass eine Keely Cashman zum Beispiel mit einer Startnummer 46 in der Abfahrt dann 17. wird, dass eine Jacqueline Wilds da konstante Ergebnisse gefahren ist. Also die drei haben sich da super präsentiert und haben einfach, ja, dann natürlich auch so ein Anzeichen dafür gegeben, wie wichtig dieses Sommertraining dann ist und wie sie da ihren Vorteil auch ausspielen konnten. Aber Breezy Johnson, Respekt, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, aber tut doch gut. So, wenn man bisher immer nur von Michaela Schifrin so als One-Woman-Show im Endeffekt gesprochen haben. Und sie ist ja die Einzige gewesen, die aus dem Weltcup einen wirklichen Weltcup gemacht hat bei den Damen. Da war ja sonst im Endeffekt niemand. Und jetzt sehen wir mit Paula Molzan zum Beispiel in den technischen Disziplinen, jetzt Breezy Johnson, das tut dem ganzen Sport gut, wenn da der Input dann entsprechend auch nicht nur aus Europa kommt, sondern da auch gerade im Damenbereich aus Nordamerika wirklich viel nachkommt. Weil die Kanadierinnen, das ist ja mehr oder weniger Crowdfunding, was sie da machen müssen, um überhaupt den Weltcup überleben zu können, was total schade ist. Weil denkt an die Pisten in Lake Louise zum Beispiel, die haben ja tolle Voraussetzungen, um da wirklich Skifahrer en masse eigentlich zu produzieren. Und deswegen ist es gut und ist total wichtig. Fand ich eines der positiven Komponenten durchaus dieses Wochenendes.
Ich nehme jetzt auch gleich den Sonntag dazu, das dritte Rennen aus Val d'Isère, den Super-G, und dort hat Esther Ledezka ihren ersten Weltcup-Sieg in einem Super-G gefeiert und das zwei Wochen nachdem sie das erste Mal in dieser Saison im Snowboard-Weltcup ein Rennen gewonnen hat. Also diese Frau bleibt ein Phänomen. Sie hat gewonnen vor Corinne Suter, wieder ein zweiter Platz, also erste, zweite, sensationelles Wochenende. Und auf Platz 3 Federica Brignone mit einer Schuhrandprellung, wie sich dann herausgestellt hat. Also die hat sie bei diesem Sturz am Freitag doch ein bisschen verletzt, hat die Zähne zusammengebissen, hat das schon auch angesprochen, es hat sie schon genervt und gestört. Aber Platz 3 immerhin noch immer sensationelles Ergebnis auch. Ich würde jetzt kurz ein Resümee über die ÖSV-Ergebnisse aus Val d'Isère ziehen. Da steht mit Platz 5 von Nina Ortlieb, das ist das Top-Resultat von diesem Wochenende. Da ist jetzt auch schwer einzuschätzen. Natürlich, Nicole Schmidhofer ist eine absolute Teamleaderin, die ist eine erfahrene Frau, die kommt mit, glaube ich, jeder sehr, sehr gut aus. Und da waren dann natürlich, das war sicher in den Köpfen drin, man hat ja dann auch gesehen, nach mehreren Stürzen auch, dass da am Freitag vor allem viele Läuferinnen auch bewusst Tempo rausgenommen haben, haben gewusst, dass es dort eng hergeht. Und ja, dieser fünfte Platz, Nino Ortlieb in der ersten Abfahrt, sechste ist Ramona Siebenhofer in der zweiten Abfahrt geworden. Im Super-G ist es dann überhaupt eigentlich gar nicht mehr nach Wunsch verlaufen. Da ist Tamara Tippler 14. geworden. Das war das beste Ergebnis. Wie gesagt, sehr schwer einzuschätzen, wie sehr das jetzt in den Köpfen drin war, dieser Sturz. Aber es ist natürlich trotzdem weniger als was man sich erhofft hätte, da das österreichische Speedteam sicher zu den Besten zählt und dass da sicher einige Siegfahrerinnen ja auch dabei sind. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, jetzt ist ja wieder Pause für die Speedläuferinnen. Bin gespannt, wie sie sich dann bei den nächsten Weltcups präsentieren. Tobias, du bist da gar nicht so unzufrieden mit den Ergebnissen aus deutscher Sicht, oder?
Genau, also für Kira Weidle ging es ja jetzt tatsächlich dann auch los. Auf ihr liegt total der Fokus. Und ich hatte ja mit ihr auch vor St. Moritz telefoniert und hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, dass sie auch gesagt hat, so hey, sie hatte 60 Schneetage, im Jahr davor waren es nur 20 und sie fühlt sich gut und war richtig motiviert und Bock und sie bringt ein sehr gesundes Selbstvertrauen auch mit. Sie ist wahnsinnig ehrgeizig und ja, also es hat natürlich denkbar schlecht angefangen mit zwei Trainingsstürzen. Das, ja, wenn du so lange darauf hinarbeitest, ist das natürlich ein Start so, schwierig und sie hat sich da auch tatsächlich körperlich auch wehgetan, ja, Hüfte, Daumen, Also so ganz hundertprozentig fit ist sie nicht reingegangen, aber hat es super gut gemacht. Ja, sie ist Elfte geworden in der ersten Abfahrt und da hat man dann tatsächlich auch gemerkt, wie sie doch beeindruckt war von dem, was da vor ihr passiert ist. Ja, sie ist nämlich an besagter Stelle ausgeschieden und dann hast du in dem Lauf, den sie gemacht hat, also sie hatte die Startnummer 16, ja, da hatte man schon auch natürlich bekommen die das dann auch mit, direkt vor ihr Federica Brignone an der Stelle draußen mit der Startnummer 11 Nicole Schmiedhofer, das war vor ihrem Rennen und ist genau an der Stelle passiert, wo sie es im Training geschmissen hat. Und dann hast du ganz klar gesehen, dass sie an dieser Stelle einfach Tempo rausgenommen hat, um nichts zu riskieren. Und sie wusste, und das ist natürlich wieder so ein Anzeichen, so hey, wenn die dann sagen, ich verzichte hier auf ein paar Hundertstel, um gesund anzukommen, hallo, aufwachen, ja. da habt ihr es im Endeffekt am lebendigen Beispiel. Dennoch super Anfang mit dem 11. Platz und den ganzen Umständen. Ja, und am Tag danach hat sie das irgendwie gefühlt aus dem Rennanzug alles geschüttelt, ist volle Attacke gefahren, hat den 5. Platz geholt. Ja, sie liebt es ja, wenn es schnell wird, das Gleiten kann sie wirklich gut, diese langgezogenen Kurven, das ist ihr Skifahren, hat sie voll ausgespielt und ey, ein 11. und ein 5. Platz zum Saisonstart, nach all dem, was dann vorher im Training passiert ist, richtig gut. Super-G, ja, das ist nicht ihre Disziplin. Sie hat mir da auch gesagt, sie will sich da verbessern und hat gehofft, durch das viele Riesenslalom-Training, dass sie da einen Step nach vorne macht. Ja, da waren zu viele Verdreher einfach drin. Sie ist dann 23. geworden, war mega sauer auf sich selber. Das ist halt auch Kira Weidle so, eigentlich fängt super an, aber sie will mehr und sie ist da wirklich gierig und bissig. Die ist 24 Jahre alt, dürfen wir nicht vergessen. Ist im Speed-Bereich noch relativ jung und da können wir uns, glaube ich, wenn sie gesund bleibt, auch wahnsinnig viel freuen, weil sie auch total klar im Kopf ist, ja. Die fängt da nicht das Spinnen an und will mehr und ist richtig ehrgeizig und für sie heißt es jetzt, hat sie selber gesagt, jetzt erstmal alles sacken lassen, den Körper wieder herrichten. Sie wird am Daumen auch operiert, jetzt heute am Montag, wenn wir aufnehmen. Das sollte sie aber nicht so sehr beeinflussen, dass wir da mit einer längeren Pause rechnen. Also ich denke, wir sehen sie wieder bei den nächsten Speedrennen und die hat Blut geleckt und mit dem 5. Platz, sie war nicht so weit weg vom Podest, die will mehr und deswegen, gut, kann ich mitleben. Ich würde kurz ein Schweizer Fazit ziehen, Lukas, wenn es in Ordnung ist. Also über Corinne Sutter haben wir gesprochen. Das ist natürlich ein echtes Brett, das sie da hingelegt hat und ein fettes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Sie kommt mit den 2 Kugeln, macht den Druck natürlich nicht kleiner vor so einer Saison, wenn man auch so lange dann warten muss. Und dass sie so abliefert, Rennen 1 gewinnt, Rennen 2 Zweite wird und im Super-G auch Zweite wird, cool. Also sie sagt selber, sie hat mega viel Spaß am Skifahren. Man merkt es ihr auch an. Die Ausstrahlung ist gut. Auf der Piste passt alles. Und ja, sie hat da mit Gotcha so ein kleines Privatduell geliefert, das sehr spektakulär war, weil Gotcha, hey, in der ersten Abfahrt, da hat sie ja auch eine Situation, war ja völlig irre, wo ich schon gedacht habe, boah, das kann sie entweder nicht zu Ende bringen oder sie hat einen fetten Rückstand, aber Gotcha, Vollgas, Gotcha, der ist ja alles wurscht. Die haut ja runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da hat die Corinne Sutter natürlich jetzt auch eine echt, ja, coole Konkurrentin und können wir uns wahrscheinlich noch auf schöne Duelle freuen. Deswegen super Auftakt für Corinne Sutter. Lara Gutberami hat sich auch wirklich gut geschlagen an dem Wochenende, muss man sagen. Also in der ersten Abfahrt ist sie 8. geworden. Im Super-G ist sie 5. geworden. In der zweiten Abfahrt 11. Das sind super stabile und konstante Leistungen. Dieser Step noch weiter hoch Richtung Podium, der fehlt ihr gerade noch. Aber wir denken auch an die letzte Saison zurück. Da hat es auch Zeit gebraucht, bis sie dann zum Jahreswechsel wirklich richtig reinkam. Und ich glaube, dass wir sie auf dem Stockerl noch sehen werden. Und ich finde bei ihr total spannend, sie hat dem Blick ein Interview gegeben und hat auch so mal ein bisschen aus ihrem Seelenleben berichtet und meinte, es ist privat einfach alles tipptopp. Ja, sie ist super glücklich verheiratet, fühlt sich in der Familie total wohl, hat ihre Eltern mehrmals erwähnt, die sie immer noch unterstützen und sagt, sie ist nicht mehr so verbissen wie früher. Ja, Skifahren ist nicht mehr alles. Sie hat so ihre innere Ruhe, die goldene Mitte gefunden und zieht daraus ihre Kraft und Stärke. Und hey, die Ergebnisse sprechen für sich. Wirklich, wirklich gut.
Ein sehr bemerkenswertes Interview hat sie der NZZ gegeben. Ich habe es auch auf unserem Twitter-Kanal geteilt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lest euch das durch. Sehr, sehr spannend. Sie spricht da auch ja, davon, wie eigentlich mit Rennläuferinnen umgegangen wird. Es ist doch ein sehr männerdominierter Sport. Sehr, sehr offene Worte, die sie da gefunden hat. Auch, ja, sie hat auch einen wirklich teilhaben lassen an ihrer Gedankenwelt, auch schon in den Jahren zuvor. Und sie ist ja immer in der Auslage gestanden in der Schweiz und da hat sie sich sehr offen zu Wort gemeldet. Wirklich ein sehr lesenswertes Interview. Auf unserer Twitter-Seite könnt ihr das finden, den Link dazu.
Absolut. Aber man merkt bei ihr schon wirklich eine Persönlichkeitsveränderung so in den letzten Jahren. Finde ich total spannend. Ja, Johanna Hählen, muss man ja wirklich froh sein, dass sie trotz des Sturzes dann in der ersten Abfahrt da im Endeffekt auch so gut durchgekommen ist, dass sie das Rennwochenende fortsetzen könnte. Das steht erstmal im Vordergrund, dass sie dann 22. wird in der zweiten Abfahrt und ja, dass sie 29. im Super-G wird. Sei es drum, man hat echt krass gesehen nach dem Super-G, wie platt die einfach war. Die war völlig durch im Ziel und deswegen alles gut, sie ist gesund abgereist, das ist erstmal das Wichtigste. Über Michelle Gesin will ich tatsächlich noch sprechen. Sie hatte in dieser ersten Abfahrt die allerschwierigste Ausgangslage, weil sie ist direkt nach Nicole Schmiedhofer dran gewesen. Also es hat ja ewig gedauert, also da sind Minuten vergangen, man hat nichts gesehen, man hat nichts gewusst, dann wurde die abtransportiert und dann stehst du natürlich da oben und man hat gesehen, sie hat dann so ein bisschen das Tänzeln angefangen, um sich irgendwie warm zu halten und ich glaube, das ist vom Kopf her, das sieht man ja nicht zum ersten Mal, dass nach so einem schweren Sturz der Läufer, die Läuferin, die direkt danach kommt, einfach ja mit irgendeinem Rucksack auf die Strecke geht und deswegen, ja, würde ich sie da im Endeffekt mit dem 19. Platz da ein bisschen rausnehmen. Sie hat nämlich dann an den nächsten Tagen gezeigt, dass sie da deutlich weiter vorne eigentlich reingehört auch und hat dann 2 9. Plätze rausgehauen. Ist ein gutes Wochenende, ja. Und die gute Michelle hat das Ganze jetzt so weit gebracht, dass sie dann in der Gesamtwertung auch Zweite ist. Ja, das zeigt schon ihre Vielseitigkeit und wenn ich mir die Platzierungen in den Einzelweltcups so anschaue, 13. in der Abfahrtswertung, 2. in der Slalomwertung, 4. genau in der Riesenslalomwertung, 9. in der Super-G-Wertung, ja, die ist voll auf Kurs und ist da wirklich eine Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Kandidatin für den Gesamtweltcup. Und ja, wenn wir schon beim Gesamtweltcup sind, würde ich da kurz den Zwischenstand auch vorlesen. Es führt Petra Vlhová, die sich in der Abfahrt schwer getan hat im Super-G, aber 6. ist sie, glaube ich, geworden, gell, Lukas? Ein gutes Rennen gezeigt hat und ja, sie will die große Kugel und es geht nur, wenn du hamsterst, ja, nicht das, was einige Menschen die letzten Monate gemacht haben, sondern genau. Punkte hamstern. Und jeder 6. Platz kann am Ende den Ausschlag geben. 465 Punkte bei Petra Vlhová, 327 bei Michelle Gesin. Also da ist schon eine Lücke auf jeden Fall da. Marta Bassino ist mit 323 Punkten Dritte. Und ja, Marta Bassino, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, sie ist dabei, sie muss sich da natürlich auch reinbeißen und sie hat so viele Aktien in vielen Disziplinen, also spannende Geschichte. Federica Brignone, 308 Punkte, auch die ist da dran, es ist extrem spannend, ja, weil eine Sofia Goggia auch nicht weit weg ist, eine Michaela Schifrin, die jetzt wieder nicht dabei war. Ich glaube, Gesamtweltcup, Michaela Schifrin, kann man jetzt schon fast, ja, also die Tendenz ist, dass es kein Thema wird. Jetzt warten wir mal ab, wie die Situation sich dann nach dem Januar und so gestaltet. Und wenn, man kennt ja auch Schiffrin, wenn sie dann mal wieder richtig Bock hat, kann da der Hebel auch schnell umgehen und lass Vlhová mal ein, zwei Ausfälle, Aussätze haben. Dann kann es natürlich schnell gehen und Schiffrin merkt dann so, ich wollte es eigentlich nicht, aber eigentlich bin ich dran und bin gut drauf. Kann natürlich kippen, aber wird eine, glaube ich, spannende, interessante Geschichte. Ja, die Super-G-Wertung hast du vorgelesen, ja, weil nur ein Rennen war. Ganz kurz noch die Abfahrtswertung, wie es da steht. Und ja, ich habe vom Zweikampf gesprochen und der ist es auch nach diesen Rennen, die wir jetzt bisher haben. Goggia und Sutter, Platz 1 und Platz 2 jeweils, macht 180 Punkte. Und Breezy Johnson, zweimal 60 Punkte, zweimal dritter Platz, 120 Punkte. So, und ja, vielleicht zur Schweiz. Aline Höppli, C-Kaderfahrerin. Sie ist erst 19, aber die dritte schwere Knieverletzung, Kreuzbandriss. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, die Schweizer Damen, also Aline Danio, Andrea Ellenberger, jetzt Höppli und dann waren noch andere so in der zweiten, dritten Reihe. Da ist es leider ein bisschen schwierig, aber ja, ansonsten läuft es ja gut für die Schweiz. Ich habe es dir auch bei WhatsApp geschrieben, Nationencup eigentlich durch und deswegen, ich würde sagen, haben wir bei den Damen jetzt erstmal soweit alles besprochen, oder Lukas?
Genau so ist es. Also, das war's von den Frauen. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Italien. Die Saison der Klassiker, die geht jetzt wirklich los. Gröden haben wir jetzt gesehen am Wochenende. Und Gröden, das ist traditionell das, das bisschen das Wohnzimmer von den Norwegern. Und das war es auch an diesem Wochenende wieder. Alexander Ormåtkilde, der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison, hat das Double gefeiert. Er hat sowohl den Super-G am Freitag als auch die Abfahrt am Samstag gewonnen. Der Super-G am Freitag, erster Kilde vor Mauro Kawietzl, mit gebrochenem Finger natürlich. Ja, wir erinnern uns an sein Missgeschick aus Val d'Isère. Also auch nicht schlecht. Und auf Platz 3 Kjetil Jansrud, also zwei Norweger hier auf dem Podest. Am Samstag die Abfahrt, der Klassiker. Kilde vor Ryan Cochran-Siegel, ja, also die USA, wir haben schon drüber gesprochen, USA immer vor allem in Gröden stark und jetzt auch wirklich mannschaftlich sehr stark und Bert Voits mit dem Podest mit Platz 3 in der Abfahrt. Ja, Alexander Ormåtkilde, der schaut, Tobias, wirklich verdammt gut aus, hat sich da jetzt an einem Wochenende wieder ja, voll ins Rennen gebracht.
Voll. Und er hat selber gesagt, so er hat eigentlich nicht gedacht, dass er schon so weit und so gut ist, aber wenn es so ist, nimmt er das gerne mit und hat da doch deutlich gezeigt. Es war ja auch in den Riesenslalomläufen so, dass er da zwar mal ausgeschieden ist und mal grobe Fehler drin hatte, aber dass er da in vielen Teilpassagen auch schon gezeigt hat, dass er mega gut drauf ist. So. Und ich glaube, dieser Gesamtweltcup-Sieg, der geht da jetzt nicht rein und sagt so, oh, jetzt ist der Druck riesig, ich muss dieses Ding verteidigen. Der hat schon auch mitgekriegt, dass da viel auch zu seinen Gunsten gelaufen ist und hat die Gunst der Stunde genutzt. Und das scheint ihn extrem locker gemacht zu haben. Und er geht da jetzt hin, knallt da zwei Speed-Siege raus. Geil. Also hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen und er ist gut drauf und er bringt eine wahnsinnig gute Lockerheit mit und ja, das macht sich natürlich dann am Ende des Tages auch im Gesamtweltcup bemerkbar. Da hat er sich nämlich, wir zeichnen am Montag auf. So, denkt dran, es kommen zwei Slaloms, die jetzt Alta Badia und Madonna, die am Montag und am Dienstag noch anstehen. Deswegen ist es jetzt nur so ein so ein Zwischeneindruck, je nachdem auch, wann ihr die Folge hört. Aber vor diesen zwei Slaloms hat er sich auf den zweiten Platz im Gesamtweltcup vorgearbeitet. Nur einen Punkt hinter Pantio. Und das kann sich absolut sehen lassen. Also gut, so kann man in die Speed-Wettbewerbe starten. Und so wie Goggia und Sutter bei den Damen, hat das Kilde hier bei den Herren gezeigt. Dritter in der Gesamtwertung, Marco Odermatt. Aber wie gesagt, messen wir dem nicht zu viel Bedeutung zu. Zwei Slaloms kommen und wenn alles nach Plan läuft, wird der Vorsprung von Panthéon einen Punkt vor Kilde da noch deutlich anwachsen. Aber ja, richtig, richtig coole Geschichte. Bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Thema Gesamtweltcup. Für einen lief das Wochenende nicht so, wie er sich das vorstellt. Und die ganze Saison läuft nicht so, wie er sich das erwartet hat. Weil er wollte jetzt nach der ganz großen Kugel greifen und kommt nicht in die Gänge. Also ich rede von Henrik Kristoffersen. Und da fällt mir vor allen Dingen eine Wertung ganz, ganz stark ins Auge. Und zwar ist er 12. im Riesenslalom-Weltcup. Um die große Kugel zu holen, muss ein Henrik Kristoffersen zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir schon einige Rennen gesehen haben im Riesenslalom, muss er unter den Top 3 liegen in dieser Wertung. Sonst hast du keine Chance. Und er ist da jetzt schon über 200 Punkte auf Panthéon zurück. Das gab es letzte Saison nicht, dass die zwei, die lange da so ein Privatduell ausgetragen haben mit Kilde im Schatten, dass die so weit auseinander waren und das schon zu so einem frühen Zeitpunkt. Er hadert mit sich selbst, er fängt das Schimpfen wieder an. Ja, Lukas, du hörst es wahrscheinlich zum ersten Mal, er hat ja so unglaublich viel Muskelmasse zugelegt. stimmt nicht bei ihm. So, das ist natürlich extrem frustrierend, dass er 15. wird in diesem Riesenslalom, über den wir noch sprechen. Felix Neureuther hatte in der ARD da auch Materialprobleme ins Spiel gebracht. Die Skifirma, die unter anderem Kristoffersen fährt, Rossignol, müssen wir an der Stelle sagen, die sind wohl alle nicht so gelaufen. Das war die Beobachtung vom Felix, und der ja wirklich sehr detailversessen ist und da auch immer sehr fundiert rangeht an seine Analysen, kommt dann natürlich mit hinzu, aber es zieht sich die ganze Saison über durch, ja, dass Kristoffersen einfach nicht auf dem Level ist, das er sich vorstellt und das er von sich selbst erwartet, und er muss höllisch aufpassen, sonst ist diese Gesamtweltcup-Geschichte kann schnell vorbei sein. Slalom wird jetzt halt extrem wichtig. Wir haben jetzt zwei Slaloms und der Januar ist ja gefühlt ein einziger Tanz durch den Stangenwald, ja, weil es da wirklich Schlag auf Schlag dann geht. Er muss jetzt reinkommen. Wir zeichnen zwischen den zwei Durchgängen auf im Slalom. Wir können schon ein bisschen spoilern. Erster Durchgang war gut im Slalom, aber er muss jetzt punkten. Sonst ist das große Ziel, das er sich gesteckt hat, ist das weg. Ja.
Der Tanz durch den Stangenwald, schau. Schön hast du es gesagt. Ja.
Danke.
Bleiben wir noch kurz beim Speed. Gröden, das war jetzt eben, wie gesagt, wirklich der erste Klassiker, dass man die Rennen, die sehen wir jedes Jahr. Jetzt eben meine Zusammenfassung sozusagen von den Österreichern. Da steht ein 4. Platz von Matthias Mayer. Da haben ihm 1/13 gefehlt auf das Podest. Und sonst war da nicht wirklich viel. Am Samstag in der Abfahrt Max Franz auf Platz 9 gelandet. Max Franz, dem liegt diese Strecke doch sehr. Der hat dort schon mal gewonnen. Der war einmal mit hoher Startnummer, ist er, glaube ich, auf Platz 2 gefahren. Also der kommt auch jetzt immer besser in Form, aber er ist noch bei weitem kein Siegfahrer, wie er das vielleicht schon einmal war. Und man wird sich eher erwarten, dass ein Matthias Mayer da zum Beispiel wirklich ein Siegkandidat wäre. Bei dem muss man auch dazu sagen, dem liegt Gröden so absolut gar nicht. Der hat das dann auch schön gesagt nach den Rennen. Gröden ist ein Ort, wo ich immer über mein Limit hinausgehen muss, und zwar so weit, dass ich so halbwegs mithalten kann. Das fand ich sehr interessant. Der hat ja in der Abfahrt auch wieder so einen furchtbaren Verschneider gehabt, genau an der Stelle, wo er sich schon einmal ein Wirbel gebrochen hat. Also da sind die Dämonen vielleicht auch wieder kurz zum Vorschein gekommen. Er hat das abfangen können und hat eigentlich den Rückstand gut in Grenzen halten können. Aber der ist auch noch nicht, der spielt sich auch noch nicht so, wie er das zur Zeit von Kitzbühel-Sieg, das war ja am Anfang des Jahres, ja, das war auch im Jahr 2020, da war ja der große Triumphator, wie er da irgendwie in Form war. und eigentlich enttäuschend, und da ist er sicher mit sich selbst am meisten enttäuscht, ist der Vincent Griechmeier, weil den würde man ja überhaupt als absoluten Siegkandidaten eigentlich in jedem Speedrennen sehen und zählen, aber der baut halt auch jetzt immer wieder Fehler ein, und grundsätzlich bei dieser Abfahrt war es sehr komisch eigentlich, dass alle extrem viel im oberen flachen Stück verloren haben. Da war Kilde bis zur ersten Zwischenzeit der absolut Beste. Dieses zweite Teilstück, das dann eben nach 46 Sekunden circa beendet war, da war er auch im Spitzenfeld. Und sehr viele Fahrer haben da schon, wenn sie zum ersten Mal im Bild waren irgendwie, oder ja, wenn sie zum ersten Mal zu sehen waren bei ihrer Fahrt, haben da schon deutlichen Rückstand gehabt. Das ist natürlich immer auch ein bisschen schade für die Spannung von dem Rennen, aber es ist ganz klar ersichtlich gewesen, dass zum Beispiel der Kilde mit seinen Atomic-Skiern, dass der dort extrem schnell war. Das kann natürlich vielleicht auch ein bisschen mit einem Wind zu tun haben, aber es ist jetzt auch nicht so unbedingt zu sehen, dass da großartig von den Startnummern her es einen großen Vorteil gegeben hat. Kilde hatte in der Abfahrt die 7, Cochrane Siegel die Nummer 12, Bert Voigt kam mit der 15, aber auch ein Schettil Jansrud, der ist Vierter geworden mit der Startnummer 3, also da ist eigentlich eine recht gute Durchmischung zu sehen. Da war einfach Kilde bockstark da ganz oben, und dann kennen wir diese unglaubliche Ruppelpiste da in Gröden mit diesen vielen Wellen, da hat er einfach eine sehr gute, enge Linie gewählt, und das hat dann gereicht. Ja. Am Ende waren es 22 Hundertstel, die er Vorsprung hatte auf Cochrane Siegel. Also es war durchaus ein sehr enges Rennen. Das Rennen geht ja über 2 Minuten. 2:01 war die Siegerzeit, 2:01. Also alle Achtung. Ja. Das war sicher, Gröden ist sicher ein spezieller Boden. Das muss man schon sagen. Wir haben da ja oft, der Steven Nyman hat dort dreimal gewonnen, der sonst jetzt nicht oft um den Sieg mitfahrt. Da können schon mal komische Ergebnisse auch zustande kommen, aber da sind auch keine komischen Namen jetzt ganz vorne zu sehen. Kilde, Kavietzel, Jansrud im Super-G. Cochrane Siegel natürlich sein bestes Karriereresultat bisher, aber das kann man vielleicht auch so ein bisschen ausklammern dieses Wochenende. Das rede ich mir jetzt einfach mal ein aus österreichischer Sicht, weil es für die Österreicher nicht ideal verlaufen ist. Man tendiert halt schon dazu, dass man unbedingt bei den Speedrennen Podestplätze braucht, weil im Riesenslalom werden sie dann nicht kommen, und sind sie auch nicht. Ja. Deswegen, genau. Also ein vorsichtiges Alarmzeichen aus ÖSV-Sicht, weil es jetzt schon doch sehr lang dauert, bis der erste Saisonsieg einmal kommt, Tobias.
So ist es. DSV?
Genau, ja, ich hätte schon gesagt, weil da, ja, man muss es so sagen, der beste Österreicher in der Abfahrt, der war Deutscher.
Ja, ihr wolltet ihn nicht mehr, den Roman.
Ja, genau. Wahnsinn,
und wir sind jetzt gerade ohne Thomas Dresen wirklich sehr, sehr froh, dass er im deutschen Team ist, weil er wirklich gut, konstant, stabile Leistungen zeigt. Und das hat er jetzt auch am Wochenende wieder getan. Er ist Achter geworden in der Abfahrt. Das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung, weil wir auch sehen, wie eng es da zugeht. Er ist nicht mehr der Jüngste, und das war letzte Saison auch sehr schwankend, was er gezeigt hat nach seinem Nationenwechsel. Aber die Saison bisher läuft wahnsinnig gut. Es ist das zweite Speed-Wochenende. Er hat die WM-Norm schon geknackt des Deutschen Skiverbandes. Und das ist aller Ehren wert, was der gute Romit Baumann da gefahren ist. Und auch der Super-G war gut. Er ist da nur in Anführungsstrichen 16. geworden. Aber wir wissen, Super-G ist nicht seine Paradedisziplin. Und er ist da mit der Startnummer 43 auf den 16. Platz gefahren. Also Romit Baumann gut drauf. Und der erste Podestplatz von Andreas Sander. Er rückt näher, Freunde, er rückt näher. Es wäre schon fast so weit gewesen. Im Super-G ist der Andreas auf den 5. Platz gefahren. Er ist einfach wahnsinnig. Also er hat nicht den ganz, ganz großen Step nach vorne gemacht, aber er ist die Treppe eine Stufe nach oben gegangen. Und vergesst es nicht mit Thomas Dresen. Ja? Der hat natürlich immer alles überstrahlt. Und wenn der aufs Podest fährt und die Rennen gewinnt, dann hast du in der Reihe dahinter nicht den Druck von der Öffentlichkeit. Den Druck machen sich die Jungs schon eher selber. So, jetzt fällt der Team-Captain im Endeffekt weg und der Sander kommt daher und haut seine Top-10-Ergebnisse da reihenweise raus. Richtig, richtig gute Fahrt, die er da wieder gezeigt hat. Klar, es fehlen bis zum Podest, fehlen 4 Zehntel, weil die da oben natürlich mit Kilde, Kavietzel, Jansrud auch richtig einen rausgehauen haben. Aber hey, wer sind wir als Deutscher Skiverband, dass wir sagen, ja, der 5. Platz ist ganz okay, da geht aber noch mehr. Es ist ein super Resultat. Und ich glaube, es geht auch noch mehr. Und wenn er gesund und fit bleibt, wird dieses Podium fallen in diesem Winter, Lukas. Bin ich sehr von überzeugt. Super-G, da in der Abfahrt hat das ein bisschen schwerer gehabt, aber mei, wie gesagt, er ist prinzipiell gut drauf und das zeigt er jetzt Woche für Woche. Er ist dann 16. geworden in der Abfahrt. Kann er besser, weiß er auch, aber letztlich kann er mit einem sehr guten Gefühl da dann im Endeffekt abreisen. Peppi Ferstl, nee, es ist keine Weiterentwicklung erkennbar. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Die offensichtlichen Fehler sind es nicht, die er macht. Aber ja, er fährt in der Abfahrt nicht mal in die Punkte. Er hat in Gröden schon einen Super-G gewonnen und kommt als 20. ins Ziel. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe, dass er schnell des Rätsels Lösung findet. Gesundheitlich kann es laut eigenen Angaben nicht sein. Er sagt selber, er ist eigentlich fit. Irgendwie ist der Wurm drin und ja, es zieht sich leider so ein bisschen durch, auch schon seit letzter Saison und hoffen wir, dass es irgendwann wieder zum Besseren dreht. Aber hey, mit 2 Leuten sind wir in beiden Disziplinen gut dabei. Ich kann mich hier nicht beklagen und bin da wirklich ganz zufrieden. Wie haben sich die Schweizer denn geschlagen, Lukas?
Ich habe noch ein paar Punkte mir notiert. Einerseits Marco Oderbart, Platz 9 im Super-G. Die Abfahrt hat er dann ausgelassen. Das hat auch das erste Training ausgelassen. Das zweite ist er dann gefahren, aber ich glaube, er hat sich einfach auch selber gesagt, tun wir es nicht übertreiben, den Super-G, den nehmen wir mit. Aber dann hat er sich eben auf den Riesenslalom konzentriert. Und im Super-G auch auf Platz 11, Urs Grünbühl, mit der Startnummer 32, also das ist da, dass sich auch wieder in der Rangliste verbessert und das ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Resultat. In der Abfahrt hat er ja dann der Grünbühl, der liebe Urs, hat dann leider einen Schnitzer drin gehabt in seiner Fahrt. Da hat er einiges an Zeit verloren bei der Ausfahrt zum Ausfahrt Chaslatwiese, da hat er eigentlich Glück gehabt, dass er einen Sturz vermieden hat, aber das hat ihm dann zu viel Zeit gekostet. In der Abfahrt auf Platz 7 Carlo Janka, also der zählt nach wie vor zu diesen Top-Abfahrern. Das ist einfach so, der hat so viel Erfahrung. Er hat auch mit Schmerzen nach wie vor zu kämpfen, aber der beißt sich da durch, tut sich das nach wie vor an. Das klingt jetzt vielleicht sogar ein bisschen despektierlich, aber der ist nach wie vor ein Spitzen-Speedfahrer. Und jetzt, wenn ich bei den Schweizern bin, nutze ich das Ganze zur Überleitung auf den Sonntag, wo natürlich dann traditionell auf Gröden, das weiß jeder Skifan, folgt Alta Patija am Sonntag. Ja, vielleicht sogar der schwerste Riesenslalom im ganzen Jahr, in der ganzen Saison. Und dort hat Justin Murissier nach 11 Jahren im Weltcup sein erstes Podium herausgefahren. Gewonnen hat der Panther, wie du ihn immer nennst, Alexis Pinturault, vor Atle Lee McGrath aus Norwegen und eben auf Platz 3 Justin Murissier, und da würde ich jetzt gerne ein bisschen weiter ausholen, denn er hat wirklich einen weiten Weg zu diesem ersten Weltcup-Podium hinter sich. Der hat 108 Weltcup-Rennen gefahren, ist eben wie gesagt seit 11 Jahren schon im Weltcup dabei, und das Interessante, was mir auch nicht bewusst war, dass die Schweizer seit 12 Jahren auf einen Podestplatz in Alta Patija gewartet haben. Damals hat Daniel Albrecht das Rennen gewonnen und seitdem hat es an dieser Traditionsstrecke nie ein Schweizer in die Top 3 geschafft. Also nicht schlecht. Das hat der Mann mit der Maske, du erinnerst dich, Tobias, der hat das jetzt also geändert. Er ist erst 29 Jahre alt, hat aber schon 3 Kreuzbandrisse hinter sich. Ja, 2011 hat es den ersten gegeben, 2018 den letzten, auch dann Komplikationen gegeben, weil man nicht genau gewusst hat, wie man das jetzt noch am besten flicken kann, weil er schon ja, nichts mehr keinen Ersatz mehr gehabt hat, weil sie in die Patellasehne schon so verkürzt haben, damit das, die ersten zwei Risse sozusagen geflickt werden. Also es war auch ein langer Weg. Und was ich interessant finde, er entscheidet sich bewusst dazu, nicht mit den Topfläufern auch in seinem Schweizer Skiteam zu trainieren. Er trainiert nicht mit Meillard oder Matt Kawietzl und Dummler. Die vier, die bilden ja so eine, ja, fast schon berühmte, berüchtigte Trainingsgruppe, die jetzt so erfolgreich dann auch ist, sondern er sagt selber, dass es ihm hin und wieder wirklich lieber ist, dass er alleine trainiert und nicht im Training 2 bis 3 Sekunden auf die Kollegen kassiert. Da setzt er sich dann selber zu sehr unter Druck und das scheint hier aufzugehen. Also Justin Murisier, sehr, sehr stark, wie gesagt. Platz 3, zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Einzelrennen aufs Podest gefahren.
Ja, also es ist schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, im Weltcup, das Level ist so hoch. Manchmal hast du nicht die richtige Setup oder bist du nicht ganz fit. Ich mit meinen Verletzungen hatte oft Knieschmerz, vor allem in Santa Catarina, in solchen Verhältnissen. Und heute, klar, das Schnee gefällt mir, der Rang ist brutal. Ich liebe diese Piste. Und ich habe Material gewechselt im Frühling und es hat sich gelohnt. Und ich muss da Head bedanken, dass sie mich genommen haben. Und doch, ich hatte nicht gute Resultate letztes Jahr, aber haben sie an mir geglaubt.
Und auf Platz 4 Marco Odermatt, ja, der hat nur 400stel dahinter generell, der Riesenslalom. Es war eine extrem enge Geschichte. Wir haben jetzt schon den vierten Riesenslalom in der Saison gesehen, aber der war fast der spannendste. Ja. Also das Podest nur innerhalb von 24 Hundertstel. Pointerot hatte überhaupt nur 7 Hundertstel Vorsprung auf McGrath und Murisier, auch noch eigentlich interessant, auf Platz 11 war er nach dem ersten Durchgang und hat sich dort dann wirklich hinaufgeschraubt bis auf Platz 3, also ein sehr guter zweiter Lauf, ist da gut zurechtgekommen noch mit den Bedingungen. Und dann, ja, müssen wir über den Platz 2 reden, ja, über Atle McGrath, unglaublich eigentlich, das war sein 14. Weltcuprennen erst und jetzt haben die Norweger schon wieder so einen Jungen, der da vorne mitfährt. Was mir aufgefallen ist, der hat genau dasselbe Halstuch oder dasselbe Buff wie der Lukas Braten, dieses weiße Beige, das hat genau, ich habe kurz geglaubt, das ist der Braten, der ist ein paar Minuten davor gefahren, das schaut der sehr ähnlich aus, wenn man schnell hinschaut. Er war noch nie in den Top 10 bis jetzt, jetzt ist er auf den zweiten vorgefahren. Sein Papa, der Felix McGrath, ist ein US-amerikanischer Skifahrer gewesen. Der war einmal im Weltcup Zweiter. Da hat er sich dann danach recht gefreut und gesagt, passt, das haben wir jetzt einmal. Jetzt ist das nächste Ziel, dass wir den Papa sozusagen noch schupfen und dass wir den auch noch schlagen, dass wir eine Stufe besser sind. Ja? Also nicht schlecht, die Norweger, was die laufend produzieren, sage ich jetzt einmal. Ja, das ist alle Achtung. Für die Österreicher, da gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ja, ich switch jetzt nochmal schnell zum ÖSV. Keine neuen Erkenntnisse. Platz 8 für Stefan Brennsteiner. Das war der erste Top-10-Platz in einem Riesenslalom im vierten Rennen. Und damit muss man sich jetzt schon zufrieden geben. Puh, sehr, sehr schwierig. Der hat da noch für einen halben Lichtblick gesorgt, sage ich jetzt einmal. Auf Platz 15 war er nach dem ersten Durchgang. Generell, Roland Leitinger war auch schon in den Top 10 nach dem ersten Lauf, hat dann einen Fehler gehabt. Auch der Manuel Feller hat Fehler gehabt, der ist dann ausgeschieden. Marco Schwarz hat es nicht runtergebracht. Also da ist nach wie vor der Wurm drin. Ja, immerhin, Platz 8. Ja, muss man, glaube ich, zufrieden sein. Ja.
Genau. Viele neue Erkenntnisse aus deutscher Sicht habe ich auch nicht. Wir haben ja da unsere zwei Allgäuer-Musketiere, Alex Schmid und Stefan Luiz, die ganze Saison schon wirklich konstant fahren und es hier einmal mehr im Endeffekt dann auch ja wieder unter Beweis gestellt haben. Und ja, also kurz Stefan Luiz, er ist 12. geworden, 17. Zeit nach dem ersten Durchgang, 9. Zeit im zweiten Durchgang, macht in Summe die 12. So ganz dieser, ja, Touch, der ihn dann auch mal ganz nach vorne gebracht hat, der ist noch nicht da, hat sich nicht viel verändert im Vergleich zu den Wochen, aber hey, wovon reden wir? Es ist eine wirklich stabile Geschichte. Ein bisschen weiter nach vorne soll es irgendwann mal gehen, um auch mit den Startnummern dann tatsächlich dann mal in die Bereiche zu kommen, die dir da auch eine bessere Ausgangsposition verschaffen, aber er holt regelmäßig im zweiten Durchgang auch auf, das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch und wenn er dann anfängt, auch die ersten Mal besser runterzudrücken, kann es dann auch ganz schnell wieder in die Top 10 für Stefan gehen. Und eine Erkenntnis habe ich dann doch, Der Schmied Alex, der wird uns noch aufs Podest fahren im Riesenslalom.
Aha.
Das ist ein, ist das ein wilder Hund? Ist er verrückt? Also, er ist jetzt Siebter geworden. So, 18. Zeit steht nach dem ersten Durchgang, aber mit einem unglaublichen Fehler da oben, wo er im Endeffekt dieses eine Tor mit seiner Hand abräumt und da wahnsinnig viel Zeit verliert. Und im zweiten Durchgang hat der einen rausgehauen. Also es war ja ein wilder Ritt. Wirklich, wirklich übel. Hat da auch noch einen Riesenfehler drin gehabt. Der ist volles Risiko gefahren. Die Zwischenzeiten, die waren teilweise, war der da wahnsinnig weit voraus, ist dann im Endeffekt noch die fünftschnellste Laufzeit gefahren. Aber ohne diesen Fehler fährt er da im zweiten Lauf unter die Top 3, was die reine Laufzeit angeht. Und dann kann es auch noch ganz schnell, Podest hätte nicht gereicht, da war der Abstand auch zu groß zu Merisier. Aber so, da hätte es schon Richtung Platz 5, Richtung Platz 4 gehen können. Und der ist mit der Startnummer 15 unterwegs. So, das heißt, lass den auch mal dann mit einer besseren Startnummer, vielleicht bei einem Rennen, wo es dann die Piste auch die größere Rolle spielt. Auch bei ihm ist die Tendenz, geht eher zu den zweiten als zu den ersten Durchgängen. Und jetzt sind wir Siebter und jetzt greifen wir die Top 5 an und dann geht's Richtung Saisonende, gehen wir in die Top 3, Lukas. Und da brauchst du auch nicht so deppert schauen. Ja, wir werden uns da an anderer Stelle nochmal sprechen. Und es hat Spaß gemacht, dem Alex zuzuschauen. Ja, und jetzt schauen wir einfach, wo die Reise mit ihm hingeht. Aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann würde ich doch sagen, dass wir
Tobias,
hier.
Ich bin Österreicher, ich kenne mich beim Riesenslalom nicht aus. Ja?
Also, ach so, gut.
Wird schon stimmen.
Ich mach dann mal eine Sondersendung.
Ja.
Genau, das ist der Riesenslalom. Ich würde sagen, nutzen wir doch die Zeit und schauen jetzt mal auf die Riesenslalom-Wertung, weil wir ja doch schon da vier Rennen gesehen haben und da einige Referenzwerte dann haben. Marco Odermatt, 290 Punkte. Alexis Pantero, der Panther, ist 50 Punkte dahinter mit 240 Punkten auf dem zweiten Platz. Dritter Philipp Subcic mit 208 Punkten. Und Schmied Alex ist da schon Neunter in der Wertung. Und jetzt schaue ich mal, Stefan Luitz ist 19. Ich suche gerade den ersten Österreicher. Hast du noch 5 Minuten Zeit, bis ich ihn gefunden habe?
Ja, ja, ich helfe da. Platz 21, Stefan Brennsteiner, ja. 46 Punkte. Nicht schlecht. Ja, schau, der erste Top-10-Platz und schon haben wir 46 Punkte. Ist ja ein Traum. Super. Ja. Passt. Einen Punkt haben wir noch. Felix der Woche. Ich verleihe meinen Felix der Woche. Oder magst du anfangen?
Nö, du hast ja schon angefangen.
Ja, okay. Sehr gut. Anna-Sven Larsson, ja, bekommt den Felix der Woche. Sie hat ja durch Corona die ersten Rennen verpasst, war dann selbst infiziert, zuerst nur Kontakt in ihrem Umfeld, dann selber ausgefallen und jetzt hat sie sich eine Knöchelverletzung zugezogen und dürfte da doch auch sehr lange fehlen. Jetzt wankt sogar die WM im Februar, also das ist ein furchtbares Jahr für die Schwedin, die ich gerne im Slalom gesehen hätte, weil die im letzten Jahr einfach zum Ende der Saison auch wirklich konkurrenzfähig war und da wirklich für einen Sieg auch gut war, ja, wenn alles perfekt zusammenläuft. Sehr schade. Deswegen für mich, aus meiner Sicht, der Felix der Woche an Anna-Sven Larsson.
Genau. Bei mir geht es auch an eine Dame, an eine Skandinavierin. Sie hat sich so gefreut, als sie im Ziel war, weil sie auch eine Verletzungshistorie hat. Es war jetzt nicht ihr erstes Rennen nach dem Comeback, aber so ein Speedrennen dann nach so einer Leidensgeschichte auch runterzuziehen, Ragnhild Mowinkel ist völlig ausgerastet da unten und hat gestrahlt und hat sich gefreut und war glücklich, dass der Körper gesagt hat, ja, Ragnhild, wir sind auch wieder für die großen Strecken bereit und du hast Spaß am Skifahren und kannst auch so eine anspruchsvolle Nummer runterbringen und deswegen kriegt sie ihn doppelte Freude, weil es war wirklich schön zu sehen und sie ist so eine tolle Skifahrerin und ohne die Verletzungen hätte es bei ihr noch ganz viel weiter nach vorne gehen können, deswegen ja, kriegt das die Ragnhild und das ist dann, denke ich, ein schöner Ausklang einer Sendung, ja, in der es leider viele negative Themen gab, über die wir berichten mussten, dann setzen wir dem doch ein schönes Ende. Und eine gute Nachricht gibt es auch, was den Kalender angeht, denn eines der abgesagten Rennen in St. Moritz im Super-G wird in Kranz Montana nachgeholt. Also da haben wir schon mal einen Super-G, den wir noch mehr sehen werden. So, Lukas, haben wir noch was?
Perfekt, ja, die Männer fahren natürlich weiter nach Bormio, das ist eh klar, ja, da geht's dann weiter mit Speedrennen. Und die Frauen, die fahren am Semmering, ja, nur ein bisschen mehr als eine Stunde von Wien entfernt, da gibt's Riesenslalom und Slalom, bin sehr gespannt auf die Rennen, und dann werden wir uns auch wieder melden. Und Tobias?
Ja, wie und wann wir uns dann melden, das steht noch nicht fest, und jetzt auch an so einem Wochenende mit 6 Rennen sollte uns irgendwas durchgerutscht sein, seht es uns nach. Der Lukas und ich machen diesen Podcast in unserer Freizeit und investieren da wahnsinnig viel Zeit und haben einen Heidenspaß daran. Ich will mich hier nicht beklagen, aber wenn dann nach einem Wochenende mit 6 Rennen, heute 2 Slaloms stehen jetzt dann noch an, und wenn es dann mal an Weihnachten vielleicht auch 1-2 Tage länger dauert, dass wir uns melden, seht es uns nach. Wir freuen uns sowieso, dass uns so viele Skifans hören, und das motiviert uns immer wieder. Aber hey, wenn mal was durchrutscht, rutscht uns was durch. Schickt uns gerne Feedback. Ja, und von mir bleibt jetzt dann erst noch, dass ich allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten wünsche. Lukas, dir wünsche ich auch frohe Weihnachten. Ja?
Danke, dir
vielleicht,
auch. Ja?
Vielleicht schreibe ich noch so ein kurzes Exposé über Riesenslalom und schick's dir noch unter den Weihnachtsbaum, Lukas.
Ja, sehr gut. Ein
schönes Geschenk.
Und ein Wunschzettel sozusagen, ja.
Sehr genau, das Wunschzettel, ja.
Ja.
Und genau, nee, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und wir hören uns ja eh bald wieder. Und Lukas, dann darfst du die Folge zumachen heute.
Genau, schöne Feiertage, ja. Ihr könnt uns die Glückwünsche und die Grüße schicken auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Après-Ski-Podcast. Und ja, schöne Feiertage, macht's das gut. Bis bald.